Deutschlandfunk, der Tag.
Den Horror mancher Orte kann man sich einfach nicht vorstellen.
Das Saidnaya-Gefängnis, ein Symbol für die grausame Herrschaft von Diktator Bashar al-Assad in Syrien. Außenministerin Annalena Baerbock hat es sich heute angesehen.
Menschen sind hier in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus durch die Hölle gegangen. Und daher ist es wichtig, dass ich heute mit meinem französischen Außenministerkollegen auch im Namen der Europäischen Union hier war.
Einen Monat nach dem Sieg der islamistischen Rebellen über die Diktatur sucht die deutsche Diplomatie den Kontakt zur neuen Führung im Land. Die Politikwissenschaftlerin und Syrien-Kennerin Bente Scheller erklärt uns gleich, welche Chancen dieser Besuch bietet und wo die Bundesregierung noch mehr tun sollte. Außerdem erfahren wir, welche Weichenstellungen Polen in den nächsten 6 Monaten in der europäischen Politik stellen will, Anlass der Beginn der polnischen Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Das ist der Tag für diesen 3. Januar 2025. Ich bin Jasper Barenberg. Zur menschenverachtenden Assad-Diktatur gab es über 12 lange Jahre lang keinerlei Beziehungen. Jetzt suchen auch europäische Diplomaten das Gespräch mit der neuen Führung in Damaskus. Bei einem gemeinsamen ersten Besuch drängen Annalena Baerbock und Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot heute auf eine friedliche und alle Gruppen der Bevölkerung umfassende Entwicklung im Land. Für Bente Scheller ist das ein wichtiges Signal. Sie leitet das Referat Nahost und Nordafrika der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin.
Ich denke, gerade aus Sicht Deutschlands, das sich ja genau wie Frankreich auch immer verwahrt hat gegen die Normalisierung mit Assad, ist es ein wichtiges Signal, jetzt zu reisen. Natürlich wissen wir noch nicht, wohin es gehen wird. Aber ich denke, wenn wir warten, bis die Dinge sich klarer abzeichnen, dann ist es vielleicht eine verpasste Gelegenheit.
Das heißt, in Ihren Augen fügt sich dieser unangekündigte Besuch tatsächlich ein in so etwas wie einen umfassenderen Plan der deutschen Außenministerin, der Bundesregierung, möglicherweise auch der Europäischen Union, welche Gesprächskanäle man jetzt aufbauen will und wie man sozusagen die Entwicklung in Syrien begleiten möchte.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich habe allerdings die Furcht, dass vielleicht dabei auch aus dem Blickwinkel gerät, wie viele Netzwerke von Exilsyrerinnen und Exilsyrern es in Deutschland und in Europa insgesamt gibt, die ja die ganze Zeit nichts anderes getan haben, als sich auf politischen Wandel vorzubereiten, die auch in wirklich vielen wichtigen Feldern für einen Neuaufbau Syriens und für ein anderes Syrien sehr viel schon geleistet haben. Ich hoffe, dass das über der derzeitigen Fokussierung auf das Geschehen tatsächlich in Damaskus nicht aus dem Auge gerät.
Nun habe ich die Außenministerin so im Ohr, durchaus auch bei dem Besuch heute, wo sie ja unter anderem die Rolle der Weißhelme sehr betont hat und auch betont hat, dass man die vergangenen Jahre immer in Kontakt war und dass das auch in Zukunft so bleiben soll. Also da habe ich jedenfalls das Signal mitgenommen, dass die Bundesaußenministerin schon Wert drauf legt, auch weiter mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen, NGOs, Teilen der Bevölkerung in Kontakt zu bleiben, weil das in der Vergangenheit so war und weil das aus Sicht der Bundesaußenministerin jedenfalls für die Zukunft auch wichtig werden wird. Sie haben da ein bisschen anderen Eindruck?
Nein, den Eindruck habe ich nicht anders. Ich habe nur die Befürchtung, dass es vielleicht ein wenig ins Hintertreffen geraten könnte, nicht zuletzt, weil es ja auch eine Situation ist, in der die Bedingungen nicht optimal für all diejenigen sind, die hier sind. Wer aus Syrien jetzt hier ist und noch keine deutsche Staatsbürgerschaft hat und möglicherweise Probleme mit seinem Aufenthaltsstatus bekäme, wenn er jetzt reist, ist er in einer wirklich ganz schwierigen Lage. Das sind Leute, die viel anzubieten hätten für eine bessere Zukunft. Das sind auch Leute, die gerade persönlich oft unter Druck stehen, weil sie Familienangehörige haben, die in Syrien vermisst werden oder die in den Gefängnissen gesessen haben oder überhaupt Menschen, die einfach für die letzten 13 Jahre, die letzten 10 Jahre nicht in ihre Heimat reisen konnten und ihre Familien nicht sehen konnten. Und da denke ich, wäre wichtig, dass dieser Schritt getan wird, ihnen das zu ermöglichen, ohne eben gleich Konsequenzen daraus zu ziehen, wie wer jetzt dorthin reist, der verliert dann hier den Anspruch auf Asyl oder seine Rechte.
Also da verläuft die Debatte in Ihren Augen ein bisschen in die falsche Richtung.
Ja, ich denke schon, weil ja die ersten Ankündigungen auch dann von Herrn Spahn zum Beispiel waren, dass man das ganz schnell beschleunigen möge, dass die Leute dauerhaft zurückgehen. In diese Situation der Ungewissheit, denke ich, das wirft eine Frage auf, die viele Syrer so gar nicht beantworten können. Können sie dorthin? Kann wahrscheinlich kaum einer von hier aus sagen. es sich erstmal anzuschauen, wäre vielleicht eine Option, die vielen die Entscheidung leichter machen würde. Und deswegen denke ich, wir sollten auf jeden Fall mit Augenmaß reagieren und uns wünschen, dass es politische Wege gibt, hier etwas zu ermöglichen, was nicht jeden vor ganz fundamentale Entscheidungen stellt.
Wenn wir nochmal zurückkehren zu dem Besuch der beiden, also des französischen Außenministers und der deutschen Außenministerin, ist das für Sie auch ein wichtiges Signal, dass Annalena Baerbock nicht allein reist, sondern dass sie quasi mit zwei wichtigen europäischen Nationen gemeinsam unterwegs sind und auch ja in Damaskus selber betonen, dass sie in gewisser Weise auch im Auftrag der Europäischen Union jetzt in Damaskus Gespräche führen?
Ich denke, das ist wichtig, denn von Europa ist sehr viel Unterstützung immer für Syrien geleistet worden, also insbesondere eben für die notleidende Bevölkerung. Ein Großteil der humanitären Hilfe ist ja aus Europa gestemmt worden. Und deswegen denke ich, daran sollte man jetzt auch anschließen und die Möglichkeiten nutzen, dass man hier Ansehen gewonnen hat, dadurch, dass man Wichtiges in ganz schwierigen Zeiten geleistet hat. Und da ist es, glaube ich, auch ein Signal, dass man bereit ist, das weiterhin zu tun.
Es gibt ja viele Zweifel, ob die Versprechungen der neuen Führung in Damaskus halten werden, ob diesen Versprechungen auch die entsprechenden Taten folgen. Das haben wir in den vergangenen Wochen immer wieder diskutiert. Nun trifft sich die Außenministerin heute mit dem neuen Führer in Damaskus, Ahmed al-Sharra, der einen islamistischen Hintergrund hat, wie wir alle wissen. Worauf kommt es jetzt bei diesem Treffen an aus Ihrer Sicht?
Viele Syrerinnen und Syrer, mit denen wir zu tun haben, bringen hier die Sorge zum Ausdruck, dass er persönlich, also Ahmed al-Sharra, dadurch aufgewertet wird. Obwohl er ja eigentlich in dieser Übergangsregierung, die gerade benannt wird, kein Amt hat. Also es gibt ja eigentlich einen Counterpart von Annalena Baerbock, einen bereits ernannten Außenminister dieser Interimsregierung. Ich denke, dass viele sich wirklich Sorgen darüber machen, was es bedeutet, wenn eben der Person von Sharra hier zu viel Bedeutung beigemessen wird und er durch eben gemeinsame Fotos mit anderen wichtigen PolitikerInnen hier nochmal an Legitimität gewinnt. Ich glaube aber auch, dass viele aus der Erfahrung in Idlib gesagt haben, HTS ist durchaus beeinflussbar, wenn man jetzt ihnen den Eindruck vermittelt, dass sie es alleine durchsetzen können, wie sie Syrien regieren wollen, dann werden sie das sicherlich auch so tun. Aber man kann sie eben auch genau in die andere Richtung beeinflussen und seine Wünsche und seine Anforderungen an die Staatsgestaltung hier auch zum Ausdruck bringen. Und das steht ja auch auf dem Zettel der beiden jetzt reisenden AußenministerInnen, dass sie eben hier für Bürgerrechte eintreten, dass sie eben auch ein anderes demokratisches Syrien hier stark anmahnen. Das ist ein guter Moment, das zu tun.
Es gibt ja diesen 8-Punkte-Plan, den Annalena Baerbock formuliert hat, jetzt lange vor diesem Besuch. Da geht es unter anderem eben darum, dass man auf einen friedlichen Machtwechsel setzt, dass man betont, dass alle Bevölkerungsgruppen, alle religiösen Gruppen einbezogen werden sollen. Es geht um ein souveränes Syrien, das unbeeinflusst ist von auswärtigen Mächten, um einen adäquaten Umgang mit den neuen Machthabern. Das sind so ein paar Punkte aus diesem 8-Punkte-Programm. Kann man sagen, das ist dir eigentlich die richtige Grundlage für das Gespräch, die ausgestreckte Hand, dass man bereit ist, zusammenzuarbeiten und gleichzeitig klare Erwartungen formulieren an die Zukunft des Landes?
Ja, ich denke, das ist eine gute Kombination, wie dann genau die einzelnen Forderungen aussehen. Da muss man natürlich auch noch einmal sich zurückbesinnen darauf. Ich höre jetzt zum Beispiel sehr oft etwas vom Schutz der Minderheiten. Das finde ich hochproblematisch, denn ich denke, die Grundlage können eigentlich nur Bürgerrechte für alle sein. Und das ist etwas anderes als Schutz einzelner Gruppen. Ich denke auch, dass hier zu wenig darüber geredet wird, wie viel eigentlich juristisch aufzuarbeiten ist. Obwohl wir jetzt wirklich diese bedrückenden Bilder von Massengräbern wirklich ungeahnten Ausmaßes sehen, und obwohl wir, glaube ich, schon sehen können, da sind viele Familien, die jetzt die Bilder hochhalten, derer, die sie noch vermissen. Das ist ein Thema, das hat die syrische Gesellschaft nicht nur über die letzten 13 Jahre dieses verheerenden Kriegs bewegt, sondern auch bereits aus den 80er Jahren. Und das halte ich für ein wichtiges Thema, wenn wir tatsächlich auf eine friedliche, nicht nur Machtübergabe hinaus wollen, sondern auf ein friedliches Miteinander, dann wäre hier vielleicht auch eine Möglichkeit, insbesondere Deutschlands mit der eigenen Vergangenheit und den eigenen Mechanismen, die hier gefunden wurden, das zu begleiten und das zumindest anzubieten. Dass man hier bei Forensik unterstützt, dass man hier wirklich auch weiterhin Verfahren gegen Straftäter in Syrien, die an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt waren, unterstützt.
Sind Sie denn insgesamt gesehen mit der Entwicklung insofern zuversichtlich, als die Islamisten, die dort jetzt das Sagen haben, als Teil einer Gruppe von verschiedenen Fraktionen, dass die doch im Großen und Ganzen dafür haben sorgen können, dass so etwas wie vorläufige Stabilität, eine gewisse Ordnung im Moment im Land herrscht. Wir hören jedenfalls innenpolitisch nicht von großen Kämpfen oder Konflikten innerhalb von verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Sind Sie da zuversichtlich?
Ich denke, die Erfahrung der letzten fast schon 4 Wochen deutet in diese Richtung. Ich habe auch gerade heute eine Statistik gesehen über getötete ZivilistInnen in Syrien. So niedrig war die Zahl wirklich seit Jahren nicht. Und mit niedrig meine ich nicht nur, dass sie ein wenig niedriger war, sondern wirklich um ein Zehnfaches niedriger. Das, denke ich, deutet auf jeden Fall darauf hin, dass wir hier kein Chaos gehabt haben, keine massenhaften Übergriffe zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen oder bewaffneten Gruppen. Wir sind vor nichts gefeit, was die Zukunft betrifft. Aber ich denke, diese ersten Wochen sollten uns hier schon einmal zeigen, einige unserer Befürchtungen waren vielleicht größer als das, was tatsächlich dann passiert ist. Und umso wichtiger ist es natürlich, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es auch in diese Richtung weitergeht. Stabilität lebt ja auch von wirtschaftlicher Stabilität und eben dem Empfinden von Gerechtigkeit. Deswegen denke ich, hier ist einiges zu tun.
Und da kann Deutschland durchaus einen substanziellen Beitrag leisten.
Ich denke schon. Denn gerade die Weißhelme, Sie haben es angesprochen, die sind jetzt mit Annalena Baerbock unterwegs. Und die sind ja auch eine der Gruppen, die nicht nur im Prinzip Aufgaben von Feuerwehr und Krankenwagen übernommen haben, sondern die auch ein eigenes rechtliches Portfolio aufgesetzt haben, eben um damit umzugehen, was man jetzt macht, wenn Massengräber geöffnet werden und die auch die ganze Zeit Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit dokumentiert haben. Hier haben wir einen ungeheuren Fundus an Material, das eben helfen kann, den Weg zu einer Aussöhnung innerhalb der Gesellschaft zu ebnen.
Und wenn Sie jetzt sagen, dass nach Ihrer Wahrnehmung das ganz große Chaos jetzt erst einmal ausgeblieben ist, ein gewisses Maß an Stabilität tatsächlich im Land erreicht ist, mehr vielleicht als man hätte befürchten müssen, ist dann die viel größere Gefahr, dass es noch Staaten gibt, die von außen im Moment versuchen, Einfluss zu nehmen, die Türkei und Israel insbesondere. Es gibt militärische Auseinandersetzungen, es gibt Angriffe Israels auf der Seite und im Norden, Angriffe von Milizen, die von der Türkei unterstützt werden. Wie groß ist die Gefahr, die davon ausgeht?
Das ist auf unterschiedliche Arten gefährlich. Zum einen geht es bei der Türkei ja auch sehr stark um ein Vorgehen gegen kurdische Gruppen in Syrien. Und das hat das Potenzial, auch zwischen arabischer und kurdischer Bevölkerung in Syrien einen Keil tiefer hineinzutreiben. Und gerade was Israels Bombardierung, aber auch das Vorrücken auf dem Golan und die zusätzliche Besetzung syrischen Territoriums betrifft, halte ich das auch für außerordentlich heikel in einer fragilen Situation. Dementsprechend denke ich, diese Warnungen auch, beziehungsweise das Anmahnen, dass externe Kräfte die Souveränität Syriens respektieren sollten, das richtet sich nicht nur gegen den Iran oder die Hisbollah, die wir ja traditionell hier auch involviert gesehen haben, auch nicht nur gegen Russland, das weiterhin hier wahrscheinlich Interessen hat, sondern ganz klar auch gegen Israel und die Türkei.
Könnte Deutschland das noch deutlicher betonen in Richtung der Türkei, in Richtung Israel?
Ich denke, dass wir hier wirklich gut beraten wären, völkerrechtliche Maßstäbe in den Vordergrund zu rücken und Angriffe auf das Territorium eines anderen Staates unterliegen hier wirklich sehr, sehr hohen Anforderungen, um gerechtfertigt zu sein. Das wäre meiner Ansicht nach wichtig, darauf noch einmal einzugehen, denn wir wollen ja auch von Syrien, dass es die Maßstäbe des Völkerrechts einhält. Das war unter der Regierung Assads jetzt nicht der Fall. Und dementsprechend wäre ein guter Moment, auch hier klarere Linien zu schaffen.
Bente Scheller, danke für das Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Eigene Interessen zurückstellen, Kompromisse suchen und vermitteln, gemeinsame politische Schwerpunkte vorantreiben und zwar in Zusammenarbeit mit der EU-Kommission und mit dem EU-Parlament. Darum geht es eigentlich, wenn in der Europäischen Union alle 6 Monate der Ratsvorsitz wechselt. Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat das im vergangenen halben Jahr allerdings ganz anders gehandhabt, etwa mit seinen unabgesprochenen Reisen nach Peking oder auch nach Moskau zu Kriegspräsident Putin. Und er hat damit die europäischen Partner einigermaßen vor den Kopf gestoßen. Ein Aufatmen geht deshalb mit Beginn des neuen Jahres durch Brüssel, denn in den nächsten 6 Monaten ist Polen an der Reihe mit dem EU-Ratsvorsitz und damit eben auch Regierungschef Donald Tusk. Europafreundlichkeit quasi garantiert. Aber was will, was kann das Land in dieser Zeit erreichen? Das können wir jetzt ein bisschen sortieren mit Peter Sawicki, unserem Korrespondenten in Warschau. Grüß dich, Peter.
Hallo Jasper, grüß dich.
Also ein halbes Jahr lang gab es vor allem Kapriolen und Alleingänge Ungarns. Die Partner sind ziemlich bedient. Ist denn klar und ist auch Donald Tusk bewusst, dass die nächsten 6 Monate jetzt ganz anders laufen sollen?
Ich denke, das kann man grundsätzlich so bejahen. Das ist auf jeden Fall der Anspruch, mit dem Polen in diese 6 Monate startet. Das hat so ähnlich auch Tusk formuliert. Also der Ansatz ist, man möchte sich als konstruktive, ja auch als erwachsene EU-Kraft präsentieren. Man ist ja seit 20 Jahren Mitglied der EU und will auch diesen Aufstieg sozusagen dadurch untermauern und will dadurch auch zeigen, dass man sich ja eben weiterentwickelt hat und auch einen Führungsanspruch, den man ja schon seit einiger Zeit formuliert, dem auch gerecht werden. Und in diesem Zusammenhang wird man aber auch beobachten, dass Polen versuchen wird, trotz eben dieser Konstruktivität seinen eigenen Stempel Europa aufzudrücken. Denn der Europaminister Adam Szłapka hat bei der Vorstellung des Programms für die Ratspräsidentschaft vor einigen Wochen gesagt, Europa soll unsere, also die polnische Sprache sprechen. Da hört man also durchaus ein gewisses Selbstbewusstsein heraus. Dennoch, was Ungarn anbelangt, die vorherige Ratspräsidentschaft, also unabgesprochene Aktionen, wie es sie in den vergangenen 6 Monaten gegeben hat, das dürfte man sicherlich nicht erwarten in den kommenden 6 Monaten.
Da müssen wir vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, dass der Ratsvorsitz in der Europäischen Union wichtig ist, dass die Länder jeweils die Möglichkeit haben, eigene Schwerpunkte zu setzen, in Europa unterwegs zu sein und zu werben für eigene Projekte oder für gemeinsame Standpunkte. Allerdings ist natürlich das Land, das den Ratsvorsitz innehat, nur ein Player in diesem komplizierten europäischen Geflecht neben der Kommission und dem Parlament. Kannst du für uns ein bisschen abschätzen und sei es nur, wie Warschau das im Moment sieht? Wie viel Gestaltungsmöglichkeiten gibt es da überhaupt?
Ich denke, das ist eine berechtigte Frage und der Fall Ungarn zeigt aus meiner Sicht, dass vor allem so eine Ratspräsidentschaft das Potenzial dazu hat, Schaden anzurichten. Du hast diese parallele Außenpolitik von Ungarn angesprochen, die unabgesprochenen Reisen nach Russland, nach China, das hat die europäische Position untergraben und da stellt sich in der Tat die Frage, was kann man vor allem in dieser eigentlich sehr kurzen Zeit, 6 Monate sind in der europäischen politischen Realität ja nicht viel Zeit. Was kann man da praktisch erreichen? Und aus meiner Sicht kann man da vor allem Weichen stellen. Das ist nicht, vielleicht nicht so viel, wie man erwarten könnte, aber ist auch nicht zu wenig, denn dann würde sich natürlich erst mit der Zeit erst etwas Sichtbares an Ergebnissen herausstellen. Aber man könnte dann zumindest für sich reklamieren, dass man ja vielleicht auch Paradigmenwechsel in bestimmten Bereichen auf den Weg gebracht hat. Hinzu kommt aber natürlich auch, und bei Themen wie der Ukraine wird es besonders sichtbar, dass Europa letztlich auf das Wohlwollen anderer Akteure angewiesen ist. Und in diesem Fall ist das eben der künftige US-Präsident Donald Trump. Er wird vor allem den künftigen Ukraine-Kurs bestimmen und Europa versucht sozusagen da nicht hinten herunterzufallen. Aber ich denke jetzt bei dieser EU-Ratspräsidentschaft, was diese europäischen Themen angeht, Gesetzgebungsverfahren und so weiter, da gibt es für Polen in der Tat eine Chance, weil wir uns ja noch am Beginn der neuen EU-Legislaturperiode befinden. Die neue Kommission hat ja gerade erst ihre Arbeit aufgenommen und da gibt es in diesem Zusammenhang, wenn man so will, Gleichgesinnte in Schlüsselpositionen, also Gleichgesinnte Polens in Schlüsselpositionen in Brüssel, zum Beispiel die neue Außenbeauftragte Kaja Kallas aus Estland. Der Pole Piotr Serafin ist Haushaltskommissar. Das ist ein politischer Weggefährte von Donald Tusk. Und Tusk selber ist ja, wie du vorhin auch gesagt hast, selbst ein erfahrener Europapolitiker als früherer Ratspräsident. Ich denke, das sind solche Bereiche, in denen Polen versuchen wird, eigene Akzente zu setzen und die Agenda mitzugestalten und eben nicht nur zu moderieren.
Und dann lass uns etwas genauer darauf schauen, welche Akzente Polen denn setzen möchte. Das Ganze ist ja schon seit Wochen in Vorbereitung, seit Monaten möglicherweise schon. Und bekannt ist unter anderem, dass ein großer, ein wesentlicher Schwerpunkt Europas Sicherheit sein soll. Wie buchstabiert Warschau das denn jetzt zu Beginn dieser Ratspräsidentschaft aus?
indem sie den Begriff sehr weit fasst. Wir können ja mal mit den offensichtlichen Aspekten beginnen, zum Beispiel der Bereich Äußeres, Außenpolitik. Da geht es natürlich vor allem um die Ukraine. Natürlich unter der Einschränkung, dass das Ganze natürlich nur mit einer engen Kooperation mit Washington bzw. unter der Führung von Washington geschehen kann. Aber die Ukraine ist natürlich oben auf der Agenda. Aus europäischer Sicht geht es darum, einen gerechten Frieden auf den Weg zu bringen. Möglichst auch in diesem Jahr wird man sich darum bemühen. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass neben akzeptablen Friedensbedingungen oder Waffenstillstandsbedingungen für die Ukraine und für Europa Russland abgeschreckt werden soll, davon die Ukraine in zeitnaher Zukunft ein weiteres Mal anzugreifen. Damit einhergehend geht es natürlich auch um die europäische Verteidigungsfähigkeit. Die soll aus polnischer Sicht deutlich verbessert werden. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir nicht wissen, wie Donald Trump sich künftig zur NATO verhalten wird, inwieweit er den Schutz Europas durch die USA weiter aufrechterhalten wird. Und da möchte Polen natürlich als Vorbild dienen, weil es selbst bereits jetzt schon fast 5% der eigenen Wirtschaftsleistung in die eigene Verteidigung, in die eigene Sicherheitspolitik und Rüstung investiert. Es geht natürlich auch um große europäische, schon länger bestehende Vorhaben wie die Harmonisierung von Waffensystemen, wie die Ankurbelung der Rüstungsindustrie, den gemeinsamen Ausbau von Kapazitäten. Aber da beispielsweise wird die entscheidende Frage oder eine entscheidende Frage sein, wie man das finanziert. Und da spricht sich Polen für gemeinsame Schulden aus. Das wiederum ist etwas, was Deutschland und die Niederlande skeptisch sehen. Insofern ist da zum Beispiel ein möglicher Streitpunkt zu sehen, an dem Polen vielleicht auch scheitern könnte im Zuge dieser Ratspräsidentschaft oder auch langfristig gesehen. Etwas anders ist es aus meiner Sicht beim Thema Grenzschutz, bei der Asylpolitik. Da ist es ja so, dass Polen das Asylrecht zumindest an der Grenze zu Belarus verschärfen will. Da setzt man auch ganz stark auf einen deutlich schärferen und schärfer ausgebauten Grenzschutz, möchte dafür auch EU-Gelder bekommen. Ich denke, das ist eher etwas, wo Polen, wenn man so will, als eine Art Trendsetter fungieren kann. Also eine sehr breite und, man kann auch sagen, ambitionierte Agenda.
Und wenn du die so breit und differenziert schilderst, also ein sehr breit gefasster Sicherheitsbegriff, der die innere Sicherheit, die äußere Sicherheit beinhaltet, aber auch eben so Themen wie Gesundheit, dann verstehe ich dich richtig, das hast du gemeint unter anderem, als du gesagt hast, Polen sieht in der Ratspräsidentschaft auch eine Chance, vielleicht nicht gleich Erfolge zu erzielen oder Ziele zu erreichen, sondern die Weichen zu stellen. Also ich verstehe das so, sag mir, ob das stimmt. Wenn Polen jetzt in diese nächsten 6 Monate geht, dann habe ich so ein Bild im Kopf, die Weichen stellen für einen umfassenden anderen Sicherheitsbegriff. Und das heißt für Polen eben unter den Bedingungen von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine in diesen Zeiten vor allem, Europa muss verteidigungsfähiger werden und Europa muss in der Lage sein, Russland abzuschrecken. Das ist ungefähr so die Bottomline.
Man wird versuchen, das als Hauptbotschaft herauszuarbeiten. Und da sind wir schon wieder beim künftigen US-Präsidenten Donald Trump, denn er wird ja ganz genau darauf achten, wie Europa sich in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik selber als Akteur weiter verhalten wird. Es liegt schlicht und ergreifend im europäischen eigenen existenziellen Interesse mittlerweile. Also man muss das Existenzielle mittlerweile hervorheben, dass Europa sich hier stärker als Akteur präsentieren kann, aufstellen kann. Das ist ja bisher nachweislich nicht der Fall. Und damit zusammenhängt geht es dann natürlich auch um diese diplomatischen Versuche bei den künftigen möglichen Verhandlungen mit Russland, das mitzugestalten und dass es nicht über die Köpfe Europas zwischen Washington und Moskau verhandelt wird. Und da ist natürlich die Frage, ob das alles in den kommenden 6 Monaten in dieser Form auf den Weg gebracht werden kann. Aber wenn sozusagen hier die Weichen in Richtung einer Stärkung Europas als Akteur eben in diesen Bereichen auf den Weg gebracht werden kann, dann könnte diese Ratspräsidentschaft als Erfolg gewertet werden.
Das ist also die Botschaft Polens in gewisser Weise nach außen, in die EU hinein, zu den Partnern, in Richtung der Partner. Schauen wir noch auf die andere Seite, also die innenpolitische Entwicklung in Polen. Da scheint es ja so zu sein, dass es doch ein paar Probleme für Donald Tusk als Regierungschef gibt an der Spitze dieser proeuropäischen Koalition. Er hat zu kämpfen mit schwindendem Rückhalt und im Frühjahr wird es auch eine Präsidentschaftswahl in Polen geben. Wie wird sich das denn jetzt auswirken in Polen selber und dann auch mit Blick auf die Ratspräsidentschaft?
Also die Präsidentschaftswahlen bzw. die Themen der Präsidentschaftswahlen, der Rahmen der Präsidentschaftswahl, das wirkt sich eigentlich schon jetzt auf den Vorsitz aus, also bevor er überhaupt richtig begonnen hat. Und daneben können wir nur ein Beispiel herausnehmen, nämlich Wirtschaft, also auch eine Säule dieses breit gefassten Sicherheitsbegriffs. Und hier fokussiert sich Polen im Gegensatz zum Beispiel zu den Themen Rüstung oder auch Grenzschutz, Gesundheit und so weiter, auf nationale eigene Interessen. Man lehnt nämlich das EU-Mercosur-Abkommen, das ja vor kurzem unterzeichnet worden ist, offen ab. Man steht da nicht alleine, also Frankreich, Österreich, andere Länder sind da auch skeptisch, aber Polen artikuliert das sehr deutlich. Das liegt zum einen daran, dass es Druck von polnischen Landwirten gibt, die zunehmend globalisierungsskeptisch sind, die übrigens heute an diesem Freitag auch eine große Demonstration gegen den sogenannten Green Deal, auch gegen das Mercosur-Abkommen hier in Warschau planen. Es gibt auch viele Industriearbeiter in Polen, die eben diese Projekte skeptisch sehen. Und da sieht man vielleicht auch eine längerfristige Prioritätenverschiebung, dass man diesen Stimmen, die sich ja gegen diese immer weiter gefasste globale Vernetzung beim Handel, in der Wirtschaft, dass man denen mehr Gewicht verleiht und dass man sich da so ein bisschen aus dem Globalen ins Nationale zurückzieht. Das ist zumindest ein Trend, der derzeit hier in Polen zu beobachten ist. Das ist also natürlich auch mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen so ausgerichtet, aber eben nicht nur. Wobei man auch sagen kann, das Thema Asyl, diese Asylverschärfung, die geplante in Polen, auch die ist natürlich von der Innenpolitik hier beeinflusst, weil das ein Thema ist, das die frühere nationalkonservative Regierungspartei PiS bekanntlich ja schon seit vielen Jahren bedient hat. Und das möchte man der Konkurrenz streitig machen.
Doch, also nehme ich mit, ganz unterschiedliche Interessen, also eine Stärkung der Sicherheit zum einen und eigentlich ein Stück weit eine Rolle rückwärts, was, wenn es um Fragen der Globalisierung geht, der Handelsbeziehungen, wo ja andere Partner in der EU Druck machen, dass so etwas wie das Abkommen mit Mercosur-Staaten eigentlich für die Wirtschaftskraft Europas ausschlaggebend sein könnte und soll, jedenfalls in den nächsten Jahren. Da gibt es in Polen eine ganz andere Haltung. Lass uns zum Schluss vielleicht den Bogen noch einmal zurückschlagen an den Anfang, wo du gesagt hast, Polen will die Chance ergreifen, sich als reifer Partner in Europa zu zeigen und auch in gewissem Sinne der EU den eigenen, den polnischen Stempel aufdrücken. Hat das was auch damit zu tun oder könnte Polen da ein Stück in die Hände spielen, dass Deutschland und Frankreich ja oft in der Vergangenheit tonangebend waren in der Europäischen Union, im Moment aber beide Staaten ja innenpolitisch einigermaßen zu kämpfen haben. Da geht es drunter und drüber in Frankreich mit der innenpolitischen Stabilität, in Deutschland mit den vorgezogenen Neuwahlen. Ist das so etwas wie eine Chance für Polen, auf diesem Weg möglicherweise voranzukommen?
Einerseits ja, also ich glaube, das begreift man als Chance, weil man natürlich zur Kenntnis nimmt und das formuliert man teilweise auch offen so, dass diese beiden ja etablierten Führungsmächte nach außen geschwächt sind, auch wenn Emmanuel Macron zumindest in der Außenpolitik nach wie vor sehr präsent ist, aus meiner Sicht. Der war ja auch vor einigen Wochen hier in Warschau. Da haben sich Tusk und Macron durchaus als Verbündete, ja Freunde und auf jeden Fall politische Partner dargestellt, die gemeinsam gestalten wollen. Aber natürlich liegt es in Polens Interesse, hier zumindest aufzuschließen zu diesen beiden etablierten Führungsmächten. Und ich glaube, das ist auch das, worum es gehen kann. Man sollte sich nicht die Illusion machen, dass Polen es schaffen könnte, Deutschland und Frankreich als Führungsnation innerhalb Europas zu ersetzen. Frankreich ist nach wie vor eine Atommacht, hat ein ganz anderes außen- und sicherheitspolitisches Gewicht dadurch. Und Deutschland, auch wenn der Einfluss so oder so aus meiner Sicht in Europa geringer geworden ist, der Bundesrepublik, man kann Deutschland trotzdem nicht als starken Akteur einfach abschreiben. Das zeigt ja zum Beispiel auch die Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine. Da führt der Weg an Deutschland ja letztlich nicht vorbei. Insofern wird es darum gehen, für Polen in der Zukunft stärker auf Augenhöhe mit Deutschland und Frankreich wahrgenommen zu werden. Und ich denke, das wäre auch, wenn das gelingen sollte, langfristig oder mittelfristig auch wirklich ein Erfolg. Und auch da muss man die Einschränkung machen. Und da sind wir nochmal bei den Präsidentschaftswahlen in Polen im Mai dieses Jahres. wenn das politische Lager, die Regierung von Donald Tusk, es nicht schafft, diese Wahlen zu gewinnen, also den Präsidentenpalast der oppositionellen Peace-Partei abzujagen. Die Regierung von Donald Tusk benötigt einen Kandidaten aus dem eigenen Lager im Präsidentenamt, um die Reformpolitik innerhalb Polens konsequent umzusetzen. Wenn das alles nicht gelingt, dann würde ich sogar sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass bei den kommenden Parlamentswahlen in knapp 3 Jahren Peace dann zurück in Polen an die Macht kommt. Und dann würde auch eine gelungene Ratspräsidentschaft Polen am Ende nichts nutzen.
Peter, vielen Dank.
Danke dir.
Und das war der Tag für diesen 3.1.2025. Im Team heute mit an Bord Jörg Paffrath. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.